Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir schreiben das Jahr 1996. Michael Jackson landet mit zwei Songs auf dem ersten Hitparadenplatz mit seinem Earth-Song und mit They Don't Care About Us. Auf den Bahamas wird Vanna Carey verhaftet, Tennisspielerin Martina Hingis gewinnt ihr erstes Profiturnier und Bill Clinton in den USA die Präsidentschaftswahlen. In diesem Jahr geschieht in den USA aber auch noch etwas anderes. Etwas, das die Schweiz die nächsten Jahre stark beschäftigen und in ihrem Selbstverständnis erschüttern wird. Holocaust-Überlebende reichen die erste Klage gegen Schweizer Banken ein. Sie fordern eine Entschädigung. Eine Entschädigung für die sogenannten nachrichtenlosen Vermögen. Was darunter zu verstehen ist, erzählen 8 Holocaust-Überlebende in einem Hearing vor der Bankenkommission des US-Senats. Christoph Heri berichtet im Oktober 1996 so.
Es war nicht gerade ein Vergnügen, gestern als Schweizer im Konferenzzimmer 850 vom US-Gerichtsgebäude in New York City zu sitzen. Die freundlichsten Worte waren vom 85-jährigen Louis Sultan zu hören, der heute noch nicht weiss, auf welcher Schweizer Bank das Vermögen verschwunden ist, das sein Vater während dem Krieg in der Schweiz deponiert hat. Louis Sultan, sein Vater, ist von den Nazis erschossen worden, seine Mutter und seine Schwestern sind in einem polnischen KZ ums Leben gekommen.
I have Swiss friends. And my problem is with the way the Swiss government behaved during the war and how the banks behave until today.
Er hat Freunde in der Schweiz, hat der Sultan versöhnlich gemeint. Problem hat er primär mit dem Verhalten von der Schweizer Regierung während dem Krieg und mit der Art und Weise, wie sich die Schweizer Banken auch heute noch verhalten in dieser Sache. Oder die Aussage von der 70-jährigen Jüdin Estelle Sapir. Sie hat erzählt, dass sie nach dem Krieg mit dem Beleg von der letzten Bankeinzahlung von ihrem Vater zu Basel auf eine Bank gegangen ist, für das Geld von ihrer Familie abzuheben.
The last deposit in a bank in Basel. They don't want to see it. First thing they ask me, Geldzertifikat.
Sie sind an der Tatsache gescheitert, dass sie keinen Totenschein von ihrem Vater präsentieren konnten, der im KZ von Majdanek umgebracht wurde. Die Stimmung war bedrückt im Konferenzsaal 850.
I'm Zenta Bergmanis, I'm 73 years old. I was born in Riga, Latvia. I was born in a very
Die nicht mehr sehr rüstigen 8 Überlebenden vom Holocaust, die mit zum Teil ein bisschen brüchigen Stimmen über ihre Erlebnisse und ihre Enttäuschungen erzählt haben, haben einem mit ihren Aussagen, so schlecht überprüfbar sie vielleicht auch mögen sein, nachdenklich gestimmt. Mehr als die Hälfte von ihnen hat, genau wie die 73-jährige Zenta Birkmanis auch, keine schriftlichen Beweisstücke mehr für einen Anspruch auf Gelder, die ihre Väter oder Mütter angeblich auf Schweizer Banken deponiert haben, zu untermauern.
Senator, I have no proof and no documentation to sustain to my case.
Aber unter dem Strich wirken die Zeugen, die gestern in New York ausgesagt haben, mit ihren Aussagen nicht zuletzt darum glaubwürdig, weil ja immerhin schon sogenannte nachrichtenlose jüdische Guthaben im Betrag von über 30 Millionen Franken auf Schweizer Banken gefunden worden sind. Und die Aussagen von jüdischen Holocaust-Überlebenden, mögen sie jetzt Louis Sultan, Estelle Sapir, Rosa Spitz oder Zenta Birkmanis heissen, gipfeln darum verständlicherweise in der besorgten Frage von der Veronika Katz. Können wir den Schweizer mit ihrer Untersuchungskommission jetzt trauen? Der Senator Alfons D'Amato meint nein und ist fest entschlossen, die Sache weiter zu verfolgen.
Und das tut Senator D'Amato denn auch? Im Gleichschritt mit einflussreichen Organisationen und gewieften Juristen. Von New York aus starten sie ein wahres Trommelfeuer von immer neuen Meldungen über tatsächlich oder angeblich neue Dokumente im Zusammenhang mit dem Schweizer Finanzplatz zu Hitlers Zeiten. Wer warum hinter diesem geballten Druck aus New York steht, dieser Frage geht's Kaspar Selb im Dezember 1996 an 3 Schauplätzen nach.
Schauplatz Nummer 1, ein Bürohochhaus an der Madison Avenue. Nicht allzu hoch das Haus, knappe 40 Stockwerke, aber sehr gepflegte Adresse. Im 17. Stock ein Eingang mit viel Sicherheitsvorkehrungen, Kameras, Einwegspiegel und anderem. Hier ist das Hauptquartier des jüdischen Weltkongresses. der Organisation, welche während der letzten Jahre so viel Reden machte. Nicht von sich, sondern von den Schweizer Banken. Derjenige, welcher hier die Debatte anfeuert und mit neuem Brennmaterial versorgt, ist Elam Steinberg, der ausgesprochen energische Exekutivdirektor des World Jewish Congress. Er kämpfe nicht gegen die Schweiz, sagt er.
The role of so many other countries, as we have indicated, is not particularly bright. So this is not an effort to either demonize Switzerland. It is an effort at the truth, and the truth is sometimes ugly.
Es gehe in keiner Weise darum, die Schweiz zu verteufeln, sagt Elam Steinberg. Es gehe um die Wahrheit, und die sei manchmal hässlich. Überhaupt gehe es hier nicht mehr um individuelle Schuld. Es gehe um die Verantwortung von Institutionen dafür, was ihre Vertreter vor vielen Jahren getan hätten.
There is no such thing as collective guilt. There is individual guilt and there is a collective responsibility. And the responsibility is to face the past honestly so that we can confront the future honestly.
Es gehe darum, Institutionen dazu zu bringen, dass sie ihre Vergangenheit ehrlich angehen, damit in der Folge die Zukunft ehrlich angegangen werden könne. Diese Verantwortlichkeiten festzustellen, dafür tun Steinberg und seine Kollegen vom Jüdischen Weltkongress sehr viel. Zwei Historiker sind laut Steinberg zurzeit vollamtlich damit beschäftigt, Dokumente aus amerikanischen Archiven zugänglich zu machen und auszuwerten. Jede Woche erhält Steinberg von ihnen 2 bis 3 Listen von neuen Dokumenten, welche Wissenswertes und Interessantes enthalten, vor allem über die Schweiz, aber nicht nur. In Steinbergs Büro erlebe ich einen Teil dessen, was da wie abläuft. Der Mann wirkt schon mal, als ob er statt Kaffee Adrenalin trinke. Telefonat mit einem Kollegen von einer Nachrichtenagentur. Dem liest Steinberg aus einem Dokument vor, welches Hinweise darauf enthält, dass die Nazis kurz vor Kriegsende über 1 Milliarde Dollar nach Argentinien verschoben hätten. Anschließend wird das Dokument gefaxt, die argentinische Sektion des Weltkongresses informiert, die sollen alle weiteren Fragen bearbeiten. Dann Telefonat mit einem Kollegen einer renommierten Finanzzeitung. Hinweis auf dieselbe Argentinien-Geschichte und auf die Rolle der BITS in Basel, welche laut einem Memo der amerikanischen Botschaft in Lissabon aus dem Jahr 46 doch Nazi-Beutegold aus Belgien besessen und verschoben haben soll. Er sei nicht Historiker, sagt Steinberger, könne diese Dokumente nicht alle in ihren absolut exakten geschichtlichen Zusammenhang setzen. Er könne sich nur anhören, was welche Institution heute über ihr Verhalten von damals sage und das vergleichen mit dem, was in all diesen Dokumenten stehe. Und das reiche häufig voll auf. Manchmal auch nicht. Eine genauere Prüfung der BITS-Belgien-Geschichte zeigt mir zwar, dass sie zutrifft, nur von der BITS gar nicht dementiert, sondern selber früher schon aufgezeigt und zugegeben worden war. Wieso das alles? Und wieso gerade jetzt, frage ich Elam Steinberg. Wieso dieses Vorgehen mit so massivem öffentlichem Druck? Man sei sehr frustriert und enttäuscht beim Weltkongress.
I have to tell you quite honestly, there's a great deal of frustration within the ranks of our constituencies. Mr. Bronfman met with the heads of the Swiss Bankers Association more than a year ago in Bern.
Man habe im September letzten Jahres in Bern verhandelt, diskret, mit den Spitzen der Banken, mit Bundesrat Villiger und sei sich über das Vorgehen einig geworden. Seither habe kein Franken den Besitzer gewechselt, kein Franken. Als die Schweizer Banken dann an einer Pressekonferenz plötzlich von sich aus den Fund von 32 Millionen angekündigt hätten, sei dies klar vereinbarungswidrig, ohne Rücksprache, ohne Möglichkeit der Prüfung gewesen. Ein Affront im Vorgehen und das Ergebnis der Untersuchung sei völlig unglaubwürdig gewesen. Daraufhin habe Weltkongresspräsident Bronfmann Senator D'Amato eingeschaltet. Daraufhin bekam der Anwalt Ed Fagan vom Weltkongress klagewillige Holocaust-Opfer zugeleitet. Daraufhin ging der große Lärm los an der Madison Avenue. Nicht aber an der Lexington, Schauplatz 2, wo eine sehr viel größere Organisation amerikanischer Juden ihren Hauptsitz hat, das American Jewish Committee. Vom Organisationsbudget her etwa 4-mal so groß wie der Jewish Congress. Das American Jewish Committee und die Anti-Defamation League sind die beiden ganz großen, einflussreichen jüdischen Organisationen in den USA. An der Lexington Avenue beim American Jewish Committee macht man kein Hehl daraus, dass die Vorgehensweise des kleineren Jewish Congress nicht unbedingt begeistert. David Harris, der Exekutivdirektor des American Jewish Committee, diplomatisch, aber klar, es gebe da Stilunterschiede.
I think each Jewish organization has its own particular style and approach, and that's to be expected.
Aber, sagt Harris, Wenn er auch einen anderen Stil vorzöge, in der Sache habe Edgar Bronfman und seine Organisation ein aus vielen Gründen wichtiges Thema aufgegriffen. Er beglückwünsche den World Jewish Congress dazu und sei froh, dass dieses Thema jetzt, 51 Jahre nach dem Krieg, in einer ernsthaften Weise diskutiert werde.
We will applaud the fact that 51 years after the end of the Second World War, these issues have come to the surface and are now being addressed in a serious way.
Es gehe hier, sagt der Exekutivdirektor des einflussreichen American Jewish Committee, nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Juden und der Schweiz. Wer das so sehe, mache einen grundsätzlichen Fehler. Es gehe darum, einen Rest wichtiger geschichtlicher Wahrheit aufzuarbeiten. Es brauche eine selbstkritische historische Analyse, um zu verstehen, wo man richtig gehandelt habe und wo nicht. Das gelte für die Schweiz, es gelte für die USA mit ihren Rassenproblemen genauso. Wieso gerade jetzt? Harris nennt verschiedene Gründe. Den 50. Jahrestag des Kriegsendes, vor allem aber das eine. Die Tatsache, dass die Generation der Überlebenden jetzt sterbe. Das, was immer geschehen soll, sehr schnell geschehen müsse, wenn es noch Erleichterung verschaffen solle. Das sagt auch unser dritter Gesprächspartner, ein Vertreter dieser Überlebenden, Ed Fagan, der rasende Anwalt, welcher die Schweizer Banken für 20 Milliarden Dollar verklagt. Ich treffe ihn nicht in seinem Büro am Broadway, er findet keinen Termin für mich an seinem Pult. Der einzige Schnittpunkt unserer Wege, der sich finden lässt, eine Cafeteria in der Penn Station, dem Bahnhof unter dem Madison Square Garden, Schauplatz 3. Fagan bringt eben einen Kollegen zur Bahn, mit welchem er nach einer Sitzung an der Park Avenue hier in der Cafeteria einige taktische Dinge bespricht. Der Kollege heißt Bob Swift. Es ist der Mann, welcher die Schweizer Banken im Namen von philippinischen Marcos-Opfern verklagt hatte. Taktische Absprache unter Bahnhofstraß-Schreckgespensten beim Cappuccino. Dann zu uns. Ob er sich nicht etwas vertan habe mit seinem Aufruf zum Boykott von Schweizer Banken, will ich wissen. Angesichts der Tatsache, dass nicht einmal der jüdische Weltkongress den Aufruf unterstützt. Keineswegs, sagt er, natürlich, was denn sonst?
The idea was not to be an immediate arrow to draw blood. The objective was to
Dieser Pfeil sei nicht so gezielt gewesen, dass er sofort eine starke Blutung habe verursachen sollen. Es gehe darum, Druck zu machen, die Banken klarzumachen, dass das alles schnell beendet werden solle. Ich spreche ihn auf Ungenauigkeiten in seiner Argumentation an, anlässlich seiner Boykott-Pressekonferenz. Fagan findet locker rhetorische Auswege aus Engpässen. Vor allem beherrscht er das, was im Sport Weltklasse ausmacht, das schnelle Umstellen von Abwehr auf Angriff. Das Verhalten der Banken den Opfern gegenüber in den letzten 52 Jahren sei schlicht scheußlich gewesen, sagt er.
The behavior that was demonstrated and proven during the last 52 years is atrocious.
Und Fagan stellt bei allen Fragen immer wieder einen Punkt zum Thema Banken ins Zentrum.
As of the end of World War II, they should have known that there was going to be a group of depositors who are not coming back. Mm-hmm. And at that moment in time, they should have launched an all-out investigation to identify and find these heirs. Then they wouldn't have been plagued with this issue 52 years later.
Letztlich müssten die Schweizer Banken damit fertig werden, dass sie seit 1945 wussten, dass sie auf Geld sitzen von Menschen, die nie wieder auftauchen würden. Damals hätten sie intensiv untersuchen müssen, welchen Erben richtigerweise was zustehe. Wenn sie das getan hätten, würden sie jetzt, 52 Jahre später, nicht von derartigen Problemen geplagt. Sagt's, zahlt seinen Kaffee, geht. Der Reporter auch. Und er fragt sich im Zug nach Washington, ob der Ed Fagan damit so Unrecht hat.
Die offizielle Schweiz versucht am Anfang noch, dem Druck zu widerstehen. Bundesrat Jean-Pascal Delamurat wettert in einem Zeitungsinterview über Lösegelderpressung und muss diese Aussage später öffentlich bedauern. Bundespräsident Arnold Koller sagt es bei Schweizer Radio DRS etwas diplomatischer. Er weist auf zwei Kommissionen hin. Die Volker-Kommission, welche die Suche nach nachrichtenlosen Vermögen überwachen soll, und auf die Bergier-Kommission, die bald die Rolle der Schweiz in der Nazizeit aufarbeiten soll. Darum, so Koller Ende 1996.
Und ich würde vor allem auch gegenüber dem Ausland und allen Organisationen, würde ich jetzt wirklich sagen, jetzt, wenn es um die Wahrheitsfindung geht, dann wirken die jetzt mit im Rahmen von dieser Tätigkeit, die wir beschlossen haben. Und für Arroganz von außen und auch für unfaire Methoden, wo man jede Woche eine sogenannte neue Enthüllung bringt, das ist nicht der kooperative Weg. Und nur der kooperative Weg wird da auch zum Ziel führen.
Doch die Kritik wird immer heftiger. Boykottdrohungen gegen Schweizer Banken folgen und schon einen Monat später schafft der Bundesrat einen Fonds über 275 Millionen Franken für bedürftige Opfer des Holocaust. Und noch etwas später lancierte die Idee einer Stiftung Solidarische Schweiz. Währenddessen gehen im Land die emotionalen Wogen hoch. Die einen ärgern sich, weil ihre Geschichtsbilder in Frage gestellt werden. Andere fühlen sich bestätigt. Eine kleine Auswahl von Stimmen aus verschiedenen Sendungen.
Früher, wenn man die Geschichte anschaut, hat man die Schweizer gesehen, was in der Schweiz geht und wie es läuft. Und heute muss Herr D'Amato, der damals, wo das passiert ist, mit dem Geld überhaupt nie vorhanden ist und infolgedessen keine grosse Ahnung haben von der Situation in der Schweiz. Wenn der etwas sagt, meint alles, wir müssen kumpen und das Zeug überhaupt beantworten. Das ist ein grosser Irrglaube.
Und trauriger ist noch, wie unsere führenden Politiker reagieren. Wir werden ja hergestellt, wie wir für den Holocaust verantwortlich wären. Und wie wir jetzt auch da verpflichtet wären, die Forderungen, die gewisse Kreise stellen, müssten erfüllen. Und dann haben wir auch immer mehr und mehr den Eindruck, dass wir nicht mehr dürfen sagen, was wir denken. Sonst riskieren wir, wegen dem Antirassismusgesetz eingeklagt zu werden. Unsere Freiheit hat schon schwer gelitten.
Also da kann ich mich nur fragen, wie ist das möglich, dass unsere Regierung da, unser Bundesrat jetzt immer noch nicht gemerkt hat, um was es eigentlich da geht, dass sie da gefordert sind an dieser Frage. Das ist zurzeit die wichtigste Frage für die Schweizer Regierung und sie versagen eigentlich laufend. Es ist einfach der Bundesrat gefangen in seiner Position, wo er im Mai 95 in dieser Rede vom Bundesrat Villiger festgehalten hat, dass es eben keine Kollaboration, keine Wirtschaftskollaboration besser gesagt, gegeben habe in dieser Zeit. Und das stimmt nun einfach nicht. Also, das weiss man jetzt schon, da braucht es nicht noch eine Historikerkommission. Da kann man Stand vom Wissen heute, kann man das sehen, meiner Meinung nach, ist es völlig klar, dass es in der Schweiz eine Tendenz, eine Strömung gibt oder eine Fraktion gibt, wenn man so will, wo profitiert hat, sei das aus weltanschaulicher Sympathie mit dem Nationalsozialismus und dem italienischen Faschismus oder sei das aus reiner Geldgier.
Im Mai 1998 erscheint ein erster Zwischenbericht der Bergier-Kommission, die Schweiz und das Nazigold. Er besagt unter anderem, die Schweiz war als Golddrehscheibe für das Naziregime enorm wichtig. Professor Jakob Tanner, Mitglied der Bergier-Kommission, zu den Erkenntnissen des Zwischenberichts in einem Gespräch mit Emil Lehmann.
Man sieht erstens, dass die Schweiz eine hervorragende Stellung hat als Goldregime für das nationalsozialistische Regime. Es sind über 3/4 der Auslandtransaktionen, die die Reichsbank abgewickelt hat, über die Goldregime gelaufen. Dann haben wir ein neues Resultat zu der Rolle der Geschäftsbanken. Da sind unsere Zahlen jetzt gegen 3-mal höher als die bisher bekannten. Es handelt sich nicht um Käufe, sondern um Lieferungen. Wir wissen also nicht, was einfach übernommen worden und auf Rechnung von anderen weitergegeben worden ist und was die Banken selber gekauft haben. Die Summe, das sind 265 Millionen Schweizer Franken, die wir jetzt zusammengerechnet haben, das hat man bisher nicht gewusst.
Reden wir von den Geschäftsbanken, wo Sie gesagt haben, da ist wesentlich mehr gelaufen, als man bisher gemeint hat. Wieso kommt man jetzt plötzlich darauf, dass da wesentlich mehr gelaufen ist? Woher kommt denn das Wissen jetzt?
Das ist ja ein Bereich, der ganze Finanzplatz, der sehr komplex strukturiert ist, wo es ganz unterschiedliche Institutionen gibt, Akteure, die so von Schwarzmarkt bis hin zu den Grossbanken reichen. Es ist vielleicht nicht zufällig, dass wir jetzt vor allem anfangen können sagen, was ist eigentlich bei den Grossbanken gelaufen. Die Grossbanken sind am ehesten fassbar, die haben auch Archive, die wir haben können einsehen jetzt im Verlauf von unseren Recherchen. Wir haben das können vergleichen mit Schätzungen, wo wir oder mit Angaben, wo wir aus Reichsbankquellen in Washington vorliegen haben. Und es ist einfach ein Bereich, wo man bisher zu wenig ins Blickfeld genommen hat. Man könnte fast sagen, Nationalbank hat ein bisschen den Blick verstellt für die Tatsache, dass ja der Finanzplatz Schweiz aus sehr viel mehr besteht eben als aus der Nationalbank.
Und die vielleicht schlimmste der schlimmste Aspekt von dieser ganzen Frage, Totengold, also das Zahngold, wo man dann den Toten noch zum Zähnen rausgeschlagen hat, nachdem man es umgebracht hat. Haben Sie da irgendetwas gefunden? Es gibt ja im Eisenstadtbericht Hinweis darauf, dass die Schweiz möglicherweise, ohne das zu wissen, wahrscheinlich ohne das zu wissen, auch solche Totengold im engsten Sinn bezogen hat.
Es wird im Eisenstadtbericht klar gesagt, dass solches Gold in die Schweiz gekommen ist, dass aber die Nationalbankverantwortlichen in dem Bereich, im Gegensatz zum Gold, Raubgold im Allgemeinen, in dem Bereich das nicht gewusst haben.
Der Druck steigt weiter. Wieder gibt es Boykottdrohungen von verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten gegen Schweizer Banken und Unternehmen. Hinter den Kulissen wird hektisch verhandelt. Dann, im August 1998, ist es soweit. Die beiden Großbanken CS und UBS einigen sich mit dem World Jewish Congress und den Anwälten der Sammelkläger auf einen Vergleich. Sie bezahlen 1,25 Milliarden Dollar. Das Geld soll den Opfern des Holocaust zugutekommen. Die Banken sind erleichtert. Der Druck sei enorm gewesen, sagt UBS-Präsident Mathis Gabrielaveta.
Monatelanges und potenziell jahrelanges gerichtliches Verhandeln, Sanktionen, Boykotte, ein Image, das uns schadet, die Mitarbeiter, unsere vielen Mitarbeiter, die unglücklich sind, die Kunden, die in New York nicht glücklich sind. Das sind alles Dinge, die tatsächlich eben einen gewissen Druck ausgeübt haben. Und wir haben jetzt würde ich meinen, auch viel Geschick diese schwierige Situation gemeistert.
Und in den Nachrichten von Schweizer Radio DRS zeigt sich auch die amerikanische Seite zufrieden.
Zufrieden ist auch Senator Alphonse D'Amato, auf amerikanischer Seite einer der wichtigsten Figuren in dieser Auseinandersetzung.
We've reached an historic agreement with the Swiss banks that will bring moral and material justice.
Der Vergleich sei historisch, er bringe den Menschen, welche lange gelitten hätten, moralische und materielle Gerechtigkeit, sagte D'Amato. Der Vergleich werde die Auseinandersetzung weltweit und in der Schweiz beenden.
Die Banken haben damit die juristische Seite ihrer Vergangenheitsbewältigung 1998 erledigt. Die historische Aufarbeitung in der Schweiz geht aber weiter. Die Volkerkommission wird 54.000 Konti finden, die in einem Zusammenhang mit Opfern der Nazi-Herrschaft stehen könnten. Einzelne Banken hätten sich fragwürdig und unlauter verhalten. Eine Systematik stehe aber nicht dahinter. Und die Bergier-Kommission wird unter anderem zum Schluss kommen, die Schweiz habe im Zweiten Weltkrieg zu wenig getan für die Flüchtlinge und, bewusst oder unbewusst, dazu beigetragen, dass das Nazi-Regime Juden ermorden konnte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.